thermische Reaktoren sind. Das heißt, dass die Neutronen ein thermisches Energiespektrum haben, also im thermischen Gleichgewicht mit meistens dem Kühlmittel sind und damit sehr kleine Energien aufweisen, deutlich kleiner als ein Elektronenvolt. Was vorteilhaft ist für die erwünschte Spaltungsreaktion von Uran-235, ja, weil es Überhöhungen und Resonanzeffekte gibt. Das heißt, da haben wir einen sehr hohen Spaltquerschnitt. Und dadurch muss man entsprechend nicht so stark anreichern mit dem Uran-235, was ja sehr energieaufwendig und ja, insgesamt sehr aufwendig ist. Gut, das war, glaube ich, so die letzte Folie. Dass man eben diese Neutronen abbremsen muss, weil die Neutronen, die direkt aus der Spaltung rauskommen, die haben ein breites Energiespektrum von 0 bis 10 MeV ungefähr. Und für die Neutronen größer als, sagen wir, 100 KeV ist der Wirkungsquerschnitt so klein, dass die Spaltungsraten sehr klein sind. Ja? Das heißt, ich muss versuchen, einen Großteil dieser Neutronen eben in diesen niedrigen Energiebereich zu bringen, mittels eines Moderators. Und da hatten wir ja schon angesprochen gehabt, dass der Moderator entsprechend dann am besten arbeiten kann, wenn der Stoßpartner eine vergleichbare Masse hat mit dem Neutron. Und das ist dann halt in normaler Materie, zum Beispiel das Proton. Ja, und deswegen bietet sich eben Wasser an als Moderator mit 2 Protonen in dem Molekül. Noch besser wäre natürlich reiner Wasserstoff, aber das würde die ganze Sache etwas technisch verkomplizieren, wenn man mit Wasserstoff moderieren wollte. Ja, braucht man schon sehr große Mengen Wasserstoff, möchte man nicht haben in so einem Reaktor. Wasser hat den zweiten Vorteil natürlich, dass es gleichzeitig als Kühlmittel dient. Ja, und wenn ich entsprechend, oder je leichter entsprechend die Stoßpartner sind von dem Moderator im Vergleich zum Neutron, desto, oder je näher die Massen aneinander sind, desto weniger Stöße brauche ich. Wenn ich zum Beispiel Uran als Moderator nehmen würde, so rein hypothetisch, dann bräuchte ich eben eine sehr große Anzahl von Stößen, um auf eine thermische Energie zu kommen. Ja, und bei nicht zentralen Stößen, statistischen, sind es also fast 2000 Stöße. Ja, das heißt, wäre kein guter Moderator. Gut. Jetzt bieten sich verschiedene Moderatoren an, neben dem normalen Wasser. Grundsätzlich sollen die Moderatoren nicht nur eben möglichst leichte Kerne enthalten, sondern auch einen geringen Neutroneneinfangsquerschnitt, weil die Neutronen sollen ja verwendet werden zum Spalten und sollen nicht von dem Moderator weggefangen werden. Ja, die sind damit, also ein Neutron von einem Moderatorkern absorbiert wird, ist es weg für die Reaktion. Und da gibt es eben verschiedene Kerne, die da in Frage kommen, das heißt leicht und geringer Neutroneneinfangsquerschnitt. Und das ist im Wesentlichen Kohlenstoff. Und dann nimmt man allerdings dann Kohlenstoff 12, was ja auch meistens in der Natur vorhanden ist als Hauptbestandteil. Weil das ist ein Kern, der hat 2 relativ stabile Neutronen- und Protonenschalen. Das heißt, der mag gar keine zusätzlichen Neutronen haben. Das sind dann sogenannte graphitmoderierte Reaktoren. Die Moderationsrate ist zwar nicht so hoch wie bei Wasser, aber ist hinreichend hoch. Dann brauche ich allerdings ein zweites Medium als Kühlmittel. Ja. Dann das normale Wasser, ja, da spricht man von Leichtwasserreaktoren, weil das normale Wasser vorwiegend eben Protonen beinhaltet. Ich kann aber auch schweres Wasser nehmen. Und bei schwerem Wasser, da ist also neben dem Proton noch zusätzlich in dem Kern ein Neutron, also Deuterium, deuteriertes Wasser. Und das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist der, dass der Neutroneneinfangsquerschnitt deutlich niedriger ist als für Protonen, also für normales Wasser. Ja, weil der Proton hat schon ein Neutron und möchte kein zweites Neutron haben. Der Wirkungsquerschnitt ist relativ klein dafür, dass Tritium entsteht. Die Nachteile sind, es kann tatsächlich Tritium entstehen, wenn als Neutron angefangen wird. Und Tritium ist ein radioaktives Element, also radioaktives Isotop. Ist zum Beispiel einer der Brennstoffe für zukünftige Fusionsreaktoren. Und der zweite Vorteil ist der, das ist der Hauptvorteil, ich muss das Uran nicht anreichern. Ich kann Natururan nehmen. Ja, weil eben aufgrund der geringen Neutronenabsorption trotzdem ich zu einer Kritikalität des Reaktors kommen kann. Nachteile sind, dass die Füllung mit diesem Kühlmittel ist relativ teuer. Ja, weil ich muss natürlich eine Isotopentrennung machen und muss dann entsprechend ein paar tausend Tonnen deuteriertes Wasser mir irgendwie besorgen. Ja, das kostet relativ viel Geld. Gut, jetzt habe ich schon mehrfach den Begriff Kritikalität erwähnt. Und die Kritikalität, oder abgekürzt K, die gibt sowas wie den Vermehrungsfaktor an in so einem Reaktor. Das heißt, oder genauer gesagt, ist es das Verhältnis zwischen der Anzahl der Neutronen in der M plus 1. Generation im Vergleich zur M-ten Generation, also einen Schritt vorher. Und wenn eben K größer als 1 ist, dann nimmt die Neutronenzahl zu. Bei K kleiner 1 nimmt sie ab und bei K gleich 1 bleibt sie konstant. Und für einen geregelten Betrieb von einem Reaktor ist K gleich 1 natürlich das, was man eigentlich haben möchte. Aber man braucht halt mindestens K gleich 1. Wenn K kleiner 1 ist, dann bricht die Reaktion ab. Und wenn es K, sagen wir mal, deutlich größer als 1 ist, dann kommt es entsprechend unter Umständen zu einer unkontrollierten Kettenreaktion. Ja, also in einer Atombombe, was ja eigentlich falsch ist, eigentlich ist eine Kernwaffe und keine Atombombe. Ja. Weil es werden ja wirklich Kerne gespalten. Atombombe ist eigentlich eine chemische Waffe, wenn man so will. Ja. Da ist K deutlich größer als 1. Ja, weil da ist K so groß sogar, dass die ganze Reaktion ist nach ein paar Mikrosekunden vorbei. So ist der Vermehrungsfaktor da drin. Ja, und das geht tatsächlich relativ schnell. Man kann das, ich glaube, ich zeige noch eine Zahl. Ja, also die typischen Zeiten, in denen so eine Spaltung vonstatten geht, die liegt im Bereich von 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 14 Sekunden. Und da kann man sich vorstellen, dass da relativ schnell sehr hohe Neutronenzahlen entstehen dann. Und jetzt betrachten wir mal Folgendes, und zwar einen unendlich ausgedehnten Reaktorkern, der aus Uran-235 und 238 besteht. Und jetzt die Frage, was bestimmt denn eigentlich die Kritikalität? Natürlich haben wir in Realität keinen unendlich ausgedehnten Reaktorkern, aber das ist sozusagen erstmal die Grundannahme oder der Basis von jeder Reaktorphysik im Endeffekt. Zunächst einmal müssen wir wissen, dass pro Spaltung eine gewisse Anzahl von Neutronen entstehen, und zwar ungefähr 2,34 Neutronen. So, jetzt könnte man natürlich vereinfacht denken, gut, dann muss ja die Kritikalität erst in S-Annäherung 2,34 sein. Ja. Und dann sieht man auch, wenn es so wäre, dann würde das sehr schnell nach oben gehen, ja, weil es würde ja dann hochgehen, die Anzahl der Neutronen mit der Anfangsanzahl mal 2,34 hoch n. Ja, und n ist die Generationenzahl. Ja? Und wenn die halt sehr kurz ist, diese Zeit, so im Bereich 10 hoch minus 8, 10 hoch minus 10, 12 Sekunden, dann wird nach sehr kurzen Bruchteilen von Sekunden bereits gigantische Neutronenmengen da sein. Gut, jetzt kann man die Kritikalität von so einem unendlich ausgedehnten Reaktorkern ausrechnen. Das ist gar nicht so schwierig. Ja? Man muss so ein paar Begriffe einführen. Man muss einmal schauen, okay, es gibt tatsächlich, wenn man einen Uran-235-Kern hat und dann kommt ein Neutron an, dann wird nicht jedes Neutron zu einer Spaltung führen, sondern auch da kann es sein, dass es zu einer Resonanzabsorption kommt. Das heißt, es wird einfach nur absorbiert, ohne dass der Kern spaltet. Und das Verhältnis liegt ungefähr bei 0,4, ja, also Absorption zu Spaltung. Und die Zahl nennt man einfach mal Y. Ja. So, und dann kann man eine effektive Neutronenzahl ausrechnen, Eta. Und da geht letztendlich ein, die Anzahl der Wirkungsquerschnitt für die Spaltung zu dem Gesamtwirkungsquerschnitt, also inklusive der Absorption, ja, deswegen steht unten hier Spaltung plus Absorption. Und das kann man noch ein bisschen anders ausdrücken. Ja. Und dann sieht man hier, steht im Endeffekt das Verhältnis. Das heißt, die Neutronenzahl ergibt sich dann durch die Spaltneutronenzahl durch 1 plus das y. So. Dann habe ich immer noch ein paar Neutronen, die frisch aus der Spaltungszone kommen und noch nicht abgebremst sind. Die können natürlich Uran-238 spalten. Ja, deswegen gibt es hier einen Schnellvermehrungsfaktor durch die Uran-238-Spaltung, 1,03. Dann habe ich eine gewisse Moderationseffizienz durch Absorption an Uran-238, was ja der Hauptbestandteil ist, aber auch am Moderator. Und die Zahl heißt P und die ist natürlich kleiner gleich 1. Ja, also 1 wäre, es wird gar kein Neutron absorbiert werden. Ja, jetzt liegt die aber irgendwo zwischen 0 und 1. Und ich habe noch eine sogenannte thermische Nutzung. Das ist der Anteil der Neutronen, die vom Uran-235 absorbiert werden. So, und jetzt muss ich gucken, was ist insgesamt die Zahl an Neutronen, die zur Verfügung steht nach einer gewissen Generation. Ja, das heißt, also K unendlich heißt quasi die Kritikalität von einem unendlich großen Reaktorkern, ist eben das Verhältnis der beiden Neutronenzahlen von der Generation M plus 1 und M. Und das ist vom Prinzip jetzt nichts anderes als die Anzahl der Neutronen in der M-ten Generation, also in der vorigen, mal diese 4 Zahlen hier. Ja, das sind ja multiplikativ zu verbinden. Gut. Und dann kürze ich das hier raus und dann bleibt das hier übrig. So, und das ist vom Prinzip schon die Kritikalität für einen unendlich ausgedehnten Reaktorkern. So. Jetzt ist es so, bei dieser Rechnung ist jetzt zum Beispiel nicht die Geometrie tatsächlich von einem Reaktor inbegriffen oder eingerechnet worden, weil ich habe ja noch Wasser oder Lücken in dem, zwischen den Brennstäben. Ja? Und wenn man das dann aber mit einrechnet, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, gut, ich habe ein gewisses Volumenverhältnis zwischen dem Moderator, Wasser und dem Brennstoff, sagen wir von 4, dann ergibt sich daraus eine gewisse Kritikalität, abhängig vom Anreicherungsgrad. Naja, und wenn ich zum Beispiel 2,5% Kritikalität habe, 2,5% Anreicherungsgrad, dann bekomme ich entsprechend eine Kritikalität von 1,28 und wenn ich einen bisschen höheren Anreicherungsgrad habe von 3%, dann bin ich bei 1,34. Ja? So. Die Zahl der Neutronen, die jetzt natürlich eine zeitliche Evolution dann darstellt unter Umständen, ist ja eben gegeben durch die Anfangszahl mal eben diese Kritikalität hoch m. Ja? Und das kann ich eben dann auch ausdrücken über eine Zeit, also wenn ich jetzt die Neutronen als Funktion der Zeit betrachte, eben k hoch t durch irgendeine Zeitkonstante, die gegeben ist, wie schnell sich sozusagen die Neutronen von Generation zu Generation entwickeln. Und das sind so die typischen Generationszykluszeiten, 10 in minus 4 bis 10 in minus 8 Sekunden. Ja, das heißt, wenn ich als Beispiel Kritikalität von 2 hätte, dann würde in dem Zeitraum sich die Neutronenzahl verdoppeln. So, und wenn ich jetzt mal zum Beispiel nehme, was passiert eigentlich, wenn ich hier eine Kritikalität habe von nur 1,01, also ziemlich nah bei 1 schon, nicht diese 1,3 wie eben, ja, und sage, gut, ich will das nach 0,01 Sekunden, will ich wissen, wie viele Neutronen da sind, ausgehend von 0 Sekunden als Startpunkt, und ich habe 10 hoch minus 6 Sekunden als Generationszeit, dann kommt daraus 10 hoch 43. Dann ist der Reaktor schon weg. Ja, weil das sind ja schon 10 hoch 20 Mol. Ja, oder anders ausgedrückt, der Atombombe ist ja schon längst explodiert. Nach der Zeit. Das sollte beim Reaktor nicht passieren. Ja, deswegen eine Kritikalität von einem Reaktor, so ohne weiteres, von 1,01, das ist keine gute Idee. Jetzt klingt das natürlich ziemlich nah an 1. Ja. Jetzt kann man sich fragen, wie kann ich denn so einen Reaktor regeln, dass der tatsächlich dann doch halbwegs sicher läuft, ja, oder sogar sehr sicher läuft. Ja, ich habe es vielleicht schon mal gesagt, so ein Reaktor ist was extrem Gutmütiges. Der ist gutmütiger als jedes andere Kraftwerk, als jedes Kohlekraftwerk, egal was es ist. Den kann man eigentlich gar nicht kaputt machen oder falsch bedienen. Es gibt Ausnahmen, also es kommt eine Tsunami oder sowas, ja. Oder man macht sowas wie in Tschernobyl, ja, was einfach nur mehr als grob fahrlässig war, ja. Und dazu war der Reaktor noch falsch ausgelegt, also es war eine Fehlkonstruktion. Mit einem, sagen wir mal, kommerziellen westlichen Kraftwerk, den kann man gar nicht zerstören. Außer man macht gezielt alle Kühlmittelpumpen zu per Hand, was aber schon schwierig ist tatsächlich heutzutage. Es kann also keiner sabotieren und sagen, naja, der Reaktor fällt jetzt runter. Ja? Wenn irgendwas manipuliert wird, führt es zu einer Notabschaltung. Aber trotzdem habe ich eine gewisse Abwärme bei dem Reaktor und das ist dann das Problem eigentlich, dass ich 200 Megawatt Abwärme habe in so einem Reaktor, wenn er abgeschaltet wird. Und die Wärme muss irgendwo hin, die muss abgeführt werden. Und dafür gibt es Notkühlung. Ja, und wenn ich natürlich diese Notkühlung abschalten würde, dann würde der Kern schmelzen. Das ist in Japan passiert. Ja, die Notkühlung wurde abgeschaltet, weil die Pumpen zerstört worden sind. Ja, weil letztendlich die Stromversorgung zusammengebrochen ist. Bei uns kann das eigentlich nicht passieren. Man kann nicht einfach so die Pumpen abstellen. Das funktioniert nicht, ja. Und die ist natürlich redundant ausgelegt. Also es macht auch keinen Sinn, eine Pumpe zu haben und dann, ups, die ist jetzt kaputt. Es sind mehrere Pumpen da, also mindestens vier und wie gesagt, vier verschiedene Bauarten, ja, aus Redundanzgründen. Gut, also der Reaktor ist also nicht regelbar, so ohne weiteres. So, es gibt aber einen Trick und nur durch diesen Trick könnt ihr überhaupt solche Reaktoren regeln. Ich habe es auch schon mal erzählt gehabt, dass ein kleiner Teil in der Größenordnung Promille bis ein Prozent der Neutronen kommen nicht mehr oder weniger instantan aus der, bei der Spaltung raus. Also instantan heißt jetzt dann irgendwas im Bereich von 10 hoch minus 12, 14 Sekunden. Sondern die kommen erst Sekunden bis Minuten später aus der Spaltungszone raus, aus dem Kern. Weil ein Kern angeregt ist, dann dampft dann noch ein Neutron ab. Die zählen aber mit zur Kritikalität. Und diese später emittierten Neutronen, die nennt man verzögerte Neutronen. So, und jetzt kann man so einen Begriff definieren, Reaktivität. Ist eng verknüpft mit der Kritikalität, ist einfach die Kritikalität minus 1 durch die Kritikalität. Und, der Rechner versteht mich nicht. Die Kritikalität muss zwingend 0 sein. Ja? Ja, Kritikalität 1 heißt genau, ist genau geregelt, also ist die Reaktivität ist dann 0. Und, ich kann jetzt eine Zeitkonstante definieren, das sozusagen die Lebensdauer einer Neutronengeneration entspricht und kann dann eine sogenannte Reaktorperiode definieren. Ja, die Reaktorperiode ist im Endeffekt diese Generationenlebensdauer durch die Reaktivität. So, und das Entscheidende ist jetzt, dass der Reaktor bezüglich der prompten Neutronen, das sind also die 99 oder 99,9% so in dem Bereich der Neutronen, die direkt, also direkt im Sinne von nach sehr kurzer Zeit, sind minus 10, minus 12 Sekunden, aus der Reaktionszone rauskommen, dass er bezogen auf diese Neutronen strikt unterkritisch ist. Ja, weil sonst wäre die Reaktorperiode so kurz, dass ich nichts regeln könnte. Und die Kritikalität wird jetzt so eingestellt, das kann ich jetzt über langsam ist ein falscher Ausdruck, weil die sind ja genauso schnell, was die kinetische Energie angeht, aber die verzögerten Neutronen, das heißt, der Reaktor wird jetzt kritisch gemacht, indem sozusagen noch zu dieser Unterkritikalität bezüglich der Prompt-Neutronen noch dieser kleine Anteil an verzögerten Neutronen dazukommen. Dadurch, dass die Zeitkonstanten Sekunden bis Minuten sind, kann ich den Reaktor per Hand regeln. Beziehungsweise ich muss ihn eigentlich gar nicht regeln, wenn wir gleich sehen werden. Ja? So, man kann jetzt zeigen, das lassen wir jetzt, das ist eine Trivialrechnung da, man kann jetzt zeigen, dass die Kritikalität bezüglich der Pumpneutronen, wenn die kleiner 1 sein soll, kann man zeigen, dass die Reaktivität kleiner als der Anteil der verzögerten Neutronen sein muss. Kann man zeigen, wie gesagt. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Ich will noch ein bisschen was anderes machen. Das ist nämlich jetzt wichtig hier. Die Reaktivität von so einem Reaktor ist nämlich jetzt eine Funktion der Temperatur. So. Woran liegt das? Also zum Beispiel vom Kühlmittel. Weil das ist ja die dominierende Temperatur in so einem Reaktor. Das Kühlmittel verändert sich mit der Temperatur. Sprich das Wasser zum Beispiel. Wenn die Temperatur im Reaktorkern ansteigt, dann wird das Wasser wärmer. Und was passiert mit wärmerem Wasser? Es dehnt sich aus. Genau. Wenn es sich ausdehnt, sinkt die Dichte. Dadurch sinkt die Moderationsfähigkeit etwas ab. Das heißt, man hat weniger thermische Neutronen zur Verfügung. Und da gibt es einen Temperaturkoeffizienten, der die Ableitung oder die Änderung der Reaktivität mit der Temperatur angibt. So, und dieser Wert, der sollte kleiner 0 sein, also negativ. Das heißt, mit höherer Temperatur sollte die Reaktivität abnehmen und nicht zunehmen. Und wenn die Reaktivität wenn die Reaktivität mit steigender Temperatur abnimmt, dann haben wir einen selbstregelnden Reaktor. Ja, das Prinzip ist ganz einfach. Die Temperatur, irgendwo muss ich jetzt mal anfangen, in dem Kreis. Ja, also wenn die Temperatur steigt im Reaktor, dann dehnt sich der Moderator aus, es wird schlechter moderiert. Dadurch sinkt die Reaktivität. Dadurch sinkt die Leistung vom Reaktor und die Temperatur sinkt wieder. Dann kühlt sich wieder das Kühlmittel ab, die Dichte steigt, die Moderationsfähigkeit steigt. Dadurch steigt wieder die Reaktivität, die Leistung steigt und die Temperatur steigt. Und dann geht es wieder weiter. So. Es ist nicht nur die Dichte von einem Moderator hier, sondern es ist auch so, dass die Spaltquerschnitte typischerweise umgekehrt proportional zur Wurzel aus der Temperatur sind. Ja? Also höhere Temperatur, geringere Spaltquerschnitte. Und wenn man den Reaktor, also alle westlichen Reaktoren sind so designt. Tschernobyl war nicht so designt. Da stieg die Reaktivität mit steigender Temperatur an. Das heißt, im Regelbetrieb von so einem Reaktor macht man eigentlich nichts. Das heißt, im Großen und Ganzen regelt er sich selbst. Ja, es gibt so, die Schwankungen sind relativ gering. Wir reden von 0,1 Grad Schwankungen da drin. Ja, so ganz gemütlich, ganz sachte. Da musst du eigentlich gar nicht eingreifen. Was eigentlich immer erstaunlich ist bei so einer Anlage, aber tatsächlich funktioniert er von alleine. Es gibt natürlich Maßnahmen, um die Leistung im Reaktor zu verändern, gezielt. Braucht man ja auch. Ja, da kann man zum Beispiel Steuerstäbe verwenden, die auch in dem Reaktor natürlich drin sind. Das sind Steuerstäbe, die aus Neutronenabsorbern bestehen. Zum Beispiel Cadmium. Und wenn ich die tiefer in den Reaktorkern reinfahre, dann werden mehr Neutronen absorbiert und die Leistung sinkt. Und entsprechend gibt es auch eine schnelle Abschaltung, dann fallen die einfach von oben rein. So, und ist der Reaktor innerhalb von Millisekunden ist er abgeschaltet. Oder wenn man zum Beispiel einen Reaktor runterfahren möchte, gezielt, dann macht man das so, dass man weiß jetzt, in den nächsten 4 Wochen ist er jetzt eh aus, weil da gibt es eine Revision. Reparaturen, Wartungen, TÜV, Brennstoffwechsel, was weiß ich. Dann macht man das so, dass man zum Beispiel das Kühlwasser und damit den Moderator mit Bor versetzt. Borsalzen. Und das ist auch ein Neutronenabsorber. Gut, dann haben wir eine zweite wichtige Sache, die bei Chernobyl übrigens auch schief gegangen ist. Genau andersrum, als wie es sein sollte, war das designed. Ich weiß nicht, ob es designed war oder ob es nicht beachtet worden ist, kann ich nicht beurteilen. Ist der sogenannte Voigt-Koeffizient. Und zwar beschreibt der Voigt-Koeffizient das Verhalten der Reaktivität bei Dampfbildung im Reaktorkern. Ich meine, wir haben in dem Reaktor eine Temperatur in der Größenordnung 300 bis 350 Grad. Und das Wasser ist flüssig. Das ist ja ein Druckwasserreaktor, hoher Druck. Das heißt, das Wasser ist flüssig bei dieser Temperatur. Trotzdem kann es passieren, dass sich mal Gasblasen bilden lokal. So, jetzt die Frage, was passiert, wenn sich da Gasblasen bilden? Und eine Blase ist eben ein Void, ja, also da ist kein Kühlmittel oder Moderator in der Gasblase. Auch dieser Wert hier, dieser Koeffizient, der sollte negativ sein. Das heißt, wenn sich Gasblasen bilden und je mehr Gas sich entwickelt in einem Reaktor, desto geringer sollte die Reaktivität sein und nicht umso höher. Weil es könnte auch sein, dass man rein hypothetisch mal über die kritische Temperatur käme vom Wasser, 374 Grad, dann ist kein Flüssigwasser mehr, dann ist Dampf. Dann darf die Reaktivität nicht ansteigen. Das wäre das Ende von dem Reaktor. So, wenn dieser, es gibt zwei Effekte. Das eine ist, wenn wir Dampfbildung haben vom Moderator, dann haben wir eine geringere Neutronenabsorption. Das führt natürlich zu einer höheren Neutronenzahl. Andererseits haben wir eine geringere Moderationswirkung, weil natürlich die Dichte von einem Gas ist viel dicker als von einem Wasser. So. Die Summe von den beiden hier sollte für alle Leistungen des Reaktors immer negativ sein. Ja, sodass es heißt, sobald wir Gasblasen haben, sinkt die Reaktivität, egal in welchen Umständen. Das ist auch der Fall für alle unsere Reaktoren. Dass so ein Reaktor tatsächlich über sehr lange Zeiträume von alleine laufen kann, dafür gibt es auch ein Beispiel in der Natur. Also die Natur hat schon vor ungefähr, ich weiß nicht wann das war, ich glaube vor 2 Milliarden Jahren war das, ja, einen Naturreaktor in Betrieb gehabt. In Afrika hat man vor 50 Jahren ungefähr entdeckt, und zwar an der ungewöhnlichen Isotopenzusammensetzung das ist ein Berg, sieht aus wie so ein, ich glaube, die haben da irgendwie ein Bergwerk draus gemacht, Tagebau, und haben gemerkt, das ist so ein komisches Gestein. Da waren irgendwelche Sachen drin, die sie wollten, und da war aber von Isotopenzusammensetzung, sah das so aus, als ob das alt abgebrannten Brennelementen entspricht. Und dann hat man das mal ein bisschen näher untersucht und hat gefunden, das war eine Uranlagerstätte mit sehr hohem Urangehalt, also irgendwie so 5-10% Urananteil. Und vor 2 Milliarden Jahren war der Urananteil von dem Uran-235 noch bei ca. 3%, also so wie bei unseren angereicherten Reaktoren heute. So, und dann drang halt Wasser in das Gestein ein und dann ist der Reaktor von allein losgegangen irgendwann. Ja, weil es gibt Spontanspaltung, dann entstehen Neutronen, die werden moderiert von dem Wasser, was da in dem Gestein drin ist, und können dann entsprechend Uran-235 spalten. Und so gab es eine Kettenreaktion. Und das Ganze war eine Kettenreaktion mit negativen Koeffizienten, das heißt, es ist nicht in die Luft geflogen, sondern es hat sich selbst geregelt. Ja, wenn es wärmer geworden ist, ist es verdampftes Wasser, dann ging die Reaktion wieder runter, dann hat es wieder geregnet und dann ging es wieder an und hat sich das so in Wellenbewegungen entwickelt. Mit einer typischen Leistung vom Reaktor von ungefähr 100 Kilowatt, wie man heute weiß. Ja, und für 200.000 Jahre hat das ungefähr funktioniert. Danach war dann zu wenig Uran-235 noch da. Ja, so sieht es aus. So. Jetzt gibt es verschiedene Reaktortypen. nochmal ganz kurz durchgehen. Also erstmal grundsätzlich bei so einem Kernreaktor sieht erstmal unabhängig von der jeweiligen Bauart so ungefähr aus. Wir haben irgendwie einen Reaktorgebäude, da unterscheiden sich im Wesentlichen verschiedene Reaktortypen natürlich, mit einem gewissen Sicherheitsbehälter. Ja, muss zugeben, bei unseren westlichen Kernkraftwerken ist der auch mal weniger, mal mehr, mal weniger gut in der Auslegung gegen äußere Einwirkungen. In dem im Endeffekt irgendwo das Reaktordruckgefäß ist, in dem die eigene Spaltungszone ist, und dann haben wir gegebenenfalls ein Wasser, einen sekundären Kreislauf, wo dann, also hier ist quasi das heiße Wasser auf dem Reaktor, und dann über einen Wärmetauscher wird das Wasser dann nach außerhalb von einem Sicherheitsbehälter geleitet. Dort wird es dann in eine Turbine geschickt und produziert den Strom. Ja. Das heißt, der Teil hier sozusagen ist identisch mit einem normalen Kohlekraftwerk oder sonstigen fossilen Kraftwerken. Das ist einfach eine Wärmekraftmaschine danach. Ja. Unterscheiden tun sich diese ganzen Kraftwerkstypen letztendlich nur, wie die Wärme hier erzeugt wird. So, es gibt jetzt eben verschiedenartige Reaktoren, die unterscheiden sich zum einen in den verschiedenen Brennstoffen, was man also hauptsächlich benutzt ist Uran-235, aber auch Plutonium. Uran-233 wird noch nicht weitläufig eingesetzt, ja, weil man noch nicht das Thorium tatsächlich momentan großtechnisch zumindest verwendet. Ja. Wobei Indien, wie gesagt, daran arbeitet, weil Indien hat sehr große Thoriumvorkommen. Ja. Das heißt, das Thorium-232 ist entsprechend ein Brennstoff, und eben das Uran-238, auch wenn es nicht direkt spaltbar ist in unseren Reaktoren, ist es trotzdem als Brennstoff kann es dienen, weil es gibt nämlich Reaktionen, die natürlich auch schon bei unseren Reaktoren stattfinden, aber es gibt auch gezielt Reaktortypen, die aus diesen Brennstoffen thermisch spaltbare Brennstoffe machen. Das nennt man dann Erbrüten. Zum Beispiel über Neutronen einfangen und nachfolgenden Beta-Zerfall. Ja, und da entsteht hier zum Beispiel entsprechendes Uran-233 draus und hier das Plutonium-239. Bei den Moderatoren verwendet man eben hauptsächlich das normale Wasser, in Kanada auch das schwere Wasser. Beryllium kann man sich zumindest vorstellen, gibt allerdings noch keinen kommerziellen Reaktor, der mit Beryllium läuft, nur Testreaktoren. Und Kohlenstoff. Ja, und gerade in der Sowjetunion, der ehemaligen, dort waren sehr verbreitet kohlenstoffmoderierte Reaktoren. Als Kühlmittel bei den beiden erstgenannten ist der Moderator auch das Kühlmittel. Bei diesem Reaktor hier, der Beryllium verwendet als Moderator, ist das Natrium als Kühlmittel. Ich sage gleich warum. Wobei man sagen muss, der Moderator dient nicht dazu, alle Neutronen abzubremsen, sondern nur einen kleinen Teil. Weil der funktioniert nämlich auch grundsätzlich mit schnellen Neutronen. Und bei dem kohlenstoffmoderierten Reaktor hat man im Regelfall Helium als Kühlmittel, kann aber auch Wasser sein, also in Tschernobyl war es zum Beispiel Wasser. Gut, dann haben wir noch die Absorber, also das sind die Stoffe, die quasi die Notabschaltung machen, beziehungsweise den Reaktor, wenn man der Leistung ein bisschen runtergeht, 100 Megawatt, dann nimmt man da Bor oder eben Cadmium. Jetzt gibt es drei grundsätzliche Arten von Reaktoren erstmal. Das eine sind eben die thermischen Reaktoren, bei denen eben die Neutronen im thermischen Gleichgewicht sind mit dem Moderatormaterial. Dann gibt es die sogenannten schnellen Reaktoren, die verwenden also schnelles Neutronenspektrum, können damit also auch Uran-238 spalten. Das sind die sogenannten schnellen Brüter. Und dann haben wir noch die Hochtemperaturreaktoren, die im Betrieb sehr hohe Temperaturen aufweisen. Also so in der Größenordnung 1000 Grad. Das heißt, die werden auch nicht mit Wasser gekühlt dann, sondern mit Heliumgas zum Beispiel. Hat verschiedene Vorteile, dieser Reaktortyp. Ja, 1000 Grad klingt schon wieder gefährlich. Ist es aber gar nicht. Ich werde vielleicht noch was dazu sagen. Das ist natürlich unter Umständen, wenn man richtig designt, ein intrinsisch sicherer Reaktor sogar ist. Aber wo es auch keine Kernschmelze geben kann. Und der wurde hier in Deutschland entwickelt. Wurde einer gebaut sogar in Hamm-Üntrop und in Jülich. allerdings nie ins Netz gegangen. Also Jülich war ein Forschungsreaktor und Hamm-Yntrop war ein kommerzieller Reaktor, der allerdings dann nie ins Netz gegangen ist. Gut, wir haben also hier Natururan-Reaktoren, gehen nur mit schwerem Wasser, ja, um die Kritikalität zu erreichen. Und jetzt ist es so, dieses Reaktorgefäß, das kann jetzt unter sehr hohem Druck stehen oder unter geringerem Druck. Und das hat eine Folge für den Aggregatzustand von dem Kühlmittel, nämlich ob es dampfförmig ist, zumindest partiell dampfförmig oder ob es flüssig ist. Das ist, wenn der Druck niedriger ist, sind sogenannte Siedewasserreaktoren und wenn der Druck hoch ist, sind es Druckwasserreaktoren. Früher waren die ersten Reaktoren waren Siedewasserreaktoren, weil die einfach leichter zu handhaben sind. Oder damals leichter zu handhaben sind. Ja. Heutzutage werden nur praktisch ausschließlich Druckwasserreaktoren gebaut, weil die einen höheren Wirkungsgrad haben und weil die einen Sekundärkreislauf haben, wo nicht das radioaktive Wasser in das Maschinenhaus geht. Bei den graphitmoderierten Reaktoren gibt es eben gasgekühlte und wassergekühlte Reaktoren. So. Druckwasserreaktoren, wie gesagt, das sind 95% ungefähr aller Reaktoren heutzutage. Wir haben hier das Reaktorgebäude. Innen drin ist der Reaktordruckbehälter mit dem Reaktorkern hier. Und hier fließt entsprechend das Kühlmittel mit etwa der Größenordnung hier 320 Grad als Beispiel. Dann bleibt das ist natürlich radioaktiv kontaminiert, dieses Wasser, zumindest teilweise, also trinken sollte man es nicht, bleibt innerhalb des Reaktorgebäudes und hat dann hier einen Wärmetauscher, wo es die Wärme abgibt, einen Sekundärkreislauf, der dann entsprechend das Wasser direkt ins Maschinenhaus, in die Turbine leitet. Zur Stromgewinnung. Das war mal, es ist ja abgeschaltet inzwischen, ja, aber das waren mal die Parameter von Biblis A. Anreichungsgrad üblicherweise, wie gesagt, 3%, manchmal auch 4% bei manchen anderen Reaktoren. In der Erstausstattung, also bei der ersten Vollbeladung, 100 Tonnen Uran-Äquivalent, also als Brennstoff. Jährlich 30 Tonnen Zuladung oder halt Austausch, ja. Die Leistungsdichte in dem Reaktorkern betrug etwa thermisch 90 Megawatt pro Kubikmeter. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Also wenn man bedenkt, so ein Wasserkocher hat 2 Kilowatt thermisch. Ja, das sind es also 90.000 Kilowatt pro Kubikmeter, sind also dann 45.000 Wasserkocher pro Kubikmeter von der Wärmeentwicklung. Und jetzt, so ein Reaktor hat, wo steht's? Steht gar nicht dabei, aber der hat ungefähr so ein Gigawatt oder ein bisschen 1,1 Gigawatt elektrische Leistung gehabt, das heißt so ungefähr 3 bis 3,5 Gigawatt an thermischer Leistung. Ja, dann kann man also ausrechnen, das sind dann sowas wie 35 Kubikmeter vom Reaktorkern, so groß war der ungefähr. 200.000 Tonnen Kühlmitteldurchsatz pro Stunde. Ja, irgendwo muss ja die Wärme abgeführt werden, weil der Reaktorkern soll ja auf einer konstanten Temperatur gehalten werden möglichst, ja, plus minus in Grad oder sowas. Druck 155 Bar, das heißt hier, dieses Gefäß muss 155 Bar im Betrieb, bei dem Druck betrieben werden. Der Druck der Turbine war 66 Bar und der Wirkungsgrad war über 36% auf einem Kraftwerk. Ja, der Siedewasserreaktor sieht man schon, es sieht deutlich einfacher aus, weil einfach dieser Sekundärkreislauf fehlt. Na, das wird einfach das Wasser hier, der Reaktorkern steht sozusagen im siedenden Wasser. Und der Dampf wird direkt hier oben in die Turbine geleitet. Natürlich hat es auch einen gewissen Druck, also ohne Druck funktioniert das natürlich nicht. Ja? Also hat schon einen gewissen Druck, der lag dann bei 70 Bar hier. Ja? Aber das ist ungefähr weniger als die Hälfte von dem Druck vom Druckwasserreaktor. Leistungsdichte ist etwas geringer hier, 50 Megawatt pro Kubikmeter. Und der Wirkungsgrad ist vergleichbar, also 34% ungefähr. Nachteil ist eben, dass hier dieses, der kondensierte Dampf hier direkt in, den, in die Turbine geht. Ne? So, dann kommen wir zu einem speziellen Reaktor. Das ist der Chernobyl-Typ, der sogenannte RMBK, RBMK. So heißt der Reaktortyp. Ist ein graphitmoderierter thermischer Reaktor. Das heißt, Graphitmoderator, Kühlmittelwasser. Anreicherungsgrad ungefähr 2% nur. Und die Erstausstattung 190 Tonnen Uran. Leistungsdichte ja, ist vergleichbar mit dem Druckwasserreaktor, 90 Megawatt pro Kubikmeter. 1700 Tonnen Kohlenstoff für den als Moderator. Ja, Wirkungsgrad 31%, Wassertemperaturen sind vergleichbar mit einem Siedewasserreaktor. Er hat ein paar Besonderheiten, dieser Reaktor. Man kann auch sagen, schwache Schwächen. Er hatte keinen Reaktordruckbehälter. Das heißt, er hatte keine Schutzhülle außenrum. Zweitens, er hatte einen positiven Void-Koeffizienten. Das heißt, bildet sich Dampf, steigt die Reaktivität. Und er hatte einen positiven Temperaturkoeffizienten. Steigt die Leistung, steigt die Temperatur, steigt die Leistung. Das heißt, der musste aktiv geregelt werden. Ja, und das Problem war, der hatte natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen oder vorgesehen, ja, und Notabschaltungen und alles Mögliche, ja. Die waren aber zum Teil A, nicht redundant. Zum Zweiten hatte der Reaktor das Problem, dass er bei sehr kleinen Leistungspegel instabil wird. Ja? Das heißt, die Leistung schwankt ziemlich stark. Und das wollte man näher untersuchen. Und hat deswegen die Leistung halt runtergedreht, fast bis zum Ausgehen. Und wollte dann ein Experiment starten, was es untersucht. Ja? Und da der Reaktor einfach aus Sicherheit, aus der verbauten Sicherheitstechnik abgeschaltet hätte, wenn die Leistung einen Pegel unterschreitet. Was hat man gemacht, um den Versuch durchzuführen? Man hat es überbrückt. Man hat also die Sicherheitsabschaltung abgeschaltet. Ja, und dann lief das Ganze dann seinen Lauf. Ja, weil ich habe ein paar Folien, die zeige ich am Schluss, kann man die nachlesen, die ganze Historie von dem Unfall. Minuten, so habe ich von Minute zu Minute, ja. Also man hat sozusagen auf alles, was passiert ist, falsch reagiert. Aber natürlich, der Hauptgrund war wirklich der, dass A, der Reaktor einfach intrinsische Schwächen hatten von der Konstruktion und B, man einfach fahrlässig die Sicherheitsmaßnahmen ausgehebelt hat, gewollt. Ja, ja, auf jeden Fall ist dann Folgendes passiert. Die Leistung, es hat sehr stark geschwankt und dann hat man die Steuerstäbe immer weiter rausgezogen, damit überhaupt noch am Schluss noch was passiert. Dann stieg die Leistung aber plötzlich spontan an. Dabei ist das Wasser teilweise verdampft. Dann wollte man die Notabschaltung machen mit den Steuerstäben. Das Problem war, dass die Steuerstäbe vorne eine Graphitspitze hatten, die dann nochmal das moderiert haben an Neutronen zusätzlich. Die Leistung ist weiter angestiegen, weil immer mehr Dampf da war und weniger Wasser. Und das hatte dann zur Folge, dass der Reaktor so heiß geworden ist, dass man die Steuerstäbe gar nicht mehr tief genug reinfahren konnte zum Abschalten. Die haben sich verbogen. Ja?
Warum macht man an dem Steuerstab eine Moderatorspitze?
Ist eine gute Frage. Die Antwort konnte ich bisher nicht, in den letzten Jahren nicht finden, warum man das gemacht hat. Vielleicht aus Gleitmittel, ich weiß es nicht, ja, also mein Graphit ist ja durchaus ein gutes Gleitmittel, vielleicht damit es besser rutscht. Im Normalfall ist es auch kein Problem, ja, im Normalfall wäre es kein Problem. Das Problem war diese wirklich Notabschaltung, wo eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Aber wahrscheinlich hätte es eh nichts mehr gebracht, dass wenn das komplett, also ohne Graphit gewesen wäre, war es schon zu spät. Ja, auf jeden Fall gab es eine Leistungsexkursion, ja, das heißt, das Kühlmittel war weg. Der Moderator, der Reaktor hat weiterhin wunderbar moderiert und hat besser moderiert als vorher, weil das Kühlmittel mit Absorption weg war. Und dadurch wurde er überkritisch. Und es gab also in der Größenordnung die tausendfache Nennleistung. Also 1000 Gigawatt, also ja, hat er 3 Gigawatt thermisch, also 3000 Gigawatt an thermischer Leistung kurzfristig. Ja. Und das hält kein Reaktor aus. Und dann ist eben passiert, dass dann das Ding in die Luft geflogen ist mitsamt dem brennenden Graphit, was natürlich auch wunderbar für 14 Tage gebrannt hat. Ja, und praktisch nicht löschbar war. Ja, Kohlenstoff brennt, also es brennt dann bei ein paar tausend Grad. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass es keinen Reaktordruckbehälter gab, war auch natürlich, ich will sagen, es war jetzt nur ein Wellblechdach, ja, aber es war näher dran als an einem Reaktordruckbehälter. Ja. Gut, ich muss gerade mal gucken. Was haben wir denn hier? Ui, letzte Folie. Brutreaktoren sehen ein bisschen komplexer aus, ja. Wir haben hier den Teil, der das hier ist das gleiche wie bei anderen Reaktoren, aber hier, das ist anders, ja. Okay, wir haben ja noch einen Reaktorkern. Da ist allerdings jetzt kein Wasser als Kühlmittel drin, sondern zum Beispiel flüssiges Natrium. Weil wir haben eine extrem hohe thermische Leistungsdichte von 375 Megawatt pro Quadratmeter, pro Kubikmeter. Und das kriege ich mit Wasser gar nicht weg. Außerdem, Wasser darf gar nicht sein, weil Wasser, ich will keinen so starken Moderator drin haben, ja? Weil Wasser würde das thermisch machen und dann würde der schnelle Brüter gar nicht funktionieren. Ich brauche ein schnelles Rotenspektrum. Deswegen nimmt man also hier flüssiges, unter anderem, man kann es auch mit Salzen machen tatsächlich, was dann gewisse Vorteile hat. Man nimmt aber bisher Natrium, weil es eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit hat. Ja? Das kann also sehr gut die Wärme abführen. Ja, weil Metall kennt man ja, Metall hat hohe thermische Leitfähigkeit, verbunden mit der hohen elektrischen Leitfähigkeit. Jetzt ist Natrium natürlich ein gewisses Problem, ja? Wenn man in der Schule vielleicht noch erinnert, ja? Wenn der Lehrer das ein Stück Natrium aus einem Flüssigkeitsbehälter, in dem irgend so ein, keine Ahnung, Flüssigparaffin oder sowas drin war, kein Wasser, ja? Und hat das ein Stückchen auf den Tisch gelegt, dann hat es allein durch die Luftfeuchtigkeit angefangen zu brennen. Ja? Und jetzt kann man sich vorstellen, 575 Grad heißes flüssiges Natrium, mit, ich weiß nicht, wie viel da drin ist, in der Größenordnung 1000 Tonnen davon. In der Luft drankommt, ist es keine gute Idee. Gut, nichtsdestotrotz gab es schnelle Brutreaktoren. Wurde auch in Deutschland einer gebaut. Kalka, gar nicht so weit weg von hier. Der war fertig, der war betriebsbereit, aber ist nie ans Netz gegangen. In Frankreich gab es also auch schnelle Brüter, in Japan auch. In Frankreich waren auch Reaktoren im Betrieb, der hieß früher Super Phoenix, danach Super Phoenix. Alle diese Reaktoren haben allesamt Probleme bekommen, ziemliche Probleme gemacht. Ja. Und das Problem bei den Reaktoren ist auch nicht nur das Natrium, was natürlich intrinsisch ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellt, wenn es Undichtigkeiten gibt. Es ist auch so, dass dieser Reaktortyp eine dreimal geringere Reaktorperiode hat, also er ist schwieriger zu regeln. Das heißt, der regelt sich nicht immer so ganz so einfach von alleine. Und in dem Brutreaktor wird natürlich große Mengen Plutonium erzeugt. Ja, weil über die Reaktion Neutronen anfangen von Uran-238 und dann über Beta-Zerfälle entsteht das Plutonium-239. Und das ist waffenfähiges Plutonium. Da wird es übrigens auch gewonnen. Also nicht aus Brutreaktoren, sondern das Plutonium für Atomwaffen wird im Regelfall aus Kernreaktoren gewonnen, die speziell dafür gebaut werden. Ja, dafür hat er einen höheren Wirkungsgrad, ja, und hat auch höhere Dampftemperaturen, weil auch die Betriebstemperatur hier eine höhere ist. Ja. Ja, das heißt, dieses heiße Natrium erwärmt dann praktisch Wasser über den Wärmetauscher. Frankreich allerdings, also ich will jetzt sagen, also ich, wenn ich neben einem Kernkraftwerk leben wollte, dann würde ich mir eher einen Druckwasserreaktor aussuchen als einen schnellen Brutreaktor. Nichtsdestotrotz, Frankreich will trotzdem weiter diese Reaktoren entwickeln, ja, und plant gerade einen neuen zu bauen, der heißt Astrid, der Reaktortyp. Gut, das machen wir nächstes Mal. Hochtemperaturreaktor. Schöner Reaktor. Leider aus verschiedenen Gründen gescheitert. Ja. Nicht unbedingt, dass er schlecht war, sondern das waren eher andere Gründe tatsächlich. Ja. Werden wir dann das nächste Mal sehen. Gut, dann wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende.